Ja, das Thema, die Gaben des Hinab- und Hinaufgestiegenen. Wir haben es eben kommentiert bekommen vom Heinz. In unserem Liederbuch, was wir eben gesungen haben, war ja noch eine interessante Zeile. Wenn Heinz schon draus zitiert, habe ich gedacht, könnte ich das auch mal machen. Und unser Liederbuch, Lobgesänge der Gemeinde, ist ja ein heilsgeschichtliches Liederbuch. Wir wissen ja, unsere Glaubensväter haben sich sehr viel Mühe gemacht, die biblische Heilsgeschichte in Verse zu fassen. Das ist mir sehr sympathisch, weil ich mag nicht dieses Allerweltsgeschwätz in manchen Liedern, sondern das muss biblisch fundamentiert sein, was da in Verse geschrieben ist. Und wir haben auch gesungen, nichts steigt auf zu deinem Lichte, was von dort nicht kam herab. Über den Satz musst du mal einen ganzen Tag nachdenken oder eine ganze Woche. Ja, und vielleicht wird es heute Morgen etwas deutlicher, was dahinter steckt. Ja, Epheser Kapitel 4, die Verse 7 bis 11 sollen heute dran sein. Und wir haben sie in der Einleitung schon gehört. Ich werde sie ja dann nochmal lesen im Einzelnen, wenn wir uns drüber unterhalten. Was hier wichtig ist, dass wir vielleicht uns nochmal ganz kurz einen Überblick verschaffen über das, was im Epheserbrief vorher schon dran war. Wir haben ja letztens, als ich hier den Wortdienst hatte, auch darüber gesprochen, wandelt der Berufung für würdig. Und das ist ja so ein heißes Thema, gell? Da gibt es ja immer wieder die extremen Pauliner, die sagen, ja, wir müssen gar nichts machen. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, ja, du musst was tun. Und wie immer ist die Wahrheit in der Mitte. Wir tun sicher was, aber aus einem ganz bestimmten Grund, weil wir schon alles haben. Und deshalb die Erinnerung noch einmal an den Beginn des Epheserbriefes, an die drei Kapitel vorher und die wenigen Verse aus Kapitel 4, die wir schon besprochen haben. Wir haben doch gelernt, dass die Ekklesia, die Leibesgemeinde des Christus, und wenn du dazugehörst, dann eben du auch und ich, dass wir versiegelt worden sind. Das Worden heißt passiv, gell? Das hat einer gemacht. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Das heißt, ein Siegel ist ein Schutz, da kann keiner dran. Und wenn jemand ein Siegel bricht, wo er nicht berechtigt ist, das zieht Strafe nach sich. Also Siegel dürfen nicht geöffnet werden, außer von denen, die berechtigt sind. Im gleichen Kapitel 1, Vers 19 wird uns gesagt, dass in dem einzelnen Glaubenden, also in dir und in mir, alle Gottes Kräfte zur Wirkung gekommen sind. Vier Stück werden da genannt. Alle Gotteskräfte sind zur Wirkung gekommen. Ist uns das bewusst? Oder laufen wir durch diese Welt und jammern immer noch über das, was uns passiert? Also wir sollen uns dessen vergewissern, dass das so ist. Ich habe gerade mit Bernhard gesprochen, bevor das hier losging. Und habe ihm erzählt, dass ich jetzt Zwangsvegetarier geworden bin, weil ich im März mehr Gichtanfälle hatte. Gell? Jetzt kann ich auch sagen, ja, ach und oh und jammern. Weißt du, wenn du schlaue Predigten halten kannst und hinterher dann anfängst zu jammern, weil es da hinten und vorne klemmt, dann kannst du die ganze Predigt vergessen. Und wenn du deinen Glauben dokumentierst nach draußen und da so mit den geistigen Muskeln spielst und dann auf der Nase liegst und anfängst zu jammern, dann würde das bedeuten, wo sind die ganzen Gotteskräfte in dir zur Wirkung gekommen, wenn du das nicht mal demonstrieren darfst nach außen hin. Also versteht ihr, verlasst euch doch da drauf. Glaubt, dass das so ist. Und dann kannst du auch mit solchen Schwierigkeiten fertig werden, die in deinem Leben auftauchen mögen. Das muss keine Krankheit sein. Das kann auch was ganz anderes sein. Also, was haben wir noch gelernt? In dem ersten Kapitel, der letzte Vers, das ist sowas ganz Tolles, gell? Das sagt er, wir, du und ich, wir sind die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Da muss man auch lange drüber nachdenken. Gell? Also ohne uns, ich sage das mal jetzt rein menschlich gesehen, ohne uns ist Christus nicht vollständig und ohne den Christus ist das All nicht vollständig. Also das, was aus ihm herauskam, denk an den Liedvers, den wir eben gesungen haben, muss wieder in ihn hinein. Es kommt nichts in ihn hinein, was nicht aus ihm herausgekommen ist. Wenn das so ist, dann ist die Leibesgemeinde die erste, die dazu beiträgt, diese Vervollständigung, diesen Kreislauf wieder zu schließen. Das ist unsere Aufgabe. Und deshalb, Kapitel 2, Vers 10, sagt der Epheserbrief, wir sind ein Kunstwerk, sein Gemachtes. Klingt nicht so toll. Du hast da mal die Einladung gemacht vor vielen Monaten zu dem Thema. Und wir sind sein Gemachtes, wir sind sein Kunstwerk, sein Poema. Weißt du, was ein Poet ist? Ja, der macht auch Verse, das ist ein Künstler. Und Gott ist ein Künstler, er ist der Poet. Das Poema hat er gemacht, dieses Kunstwerk, was heißt Ekklesia, Leibesgemeinde. Und dann zwei Verse weiter. Da lernen wir im Epheserbrief, dass dieses Kunstwerk aufgebaut wird, passiv. Warum? Weil er das macht. Nicht, weil wir das machen. Hast du schon mal gehört, wir bauen Reich Gottes? Ja, also ohne Kommentar. Dann im Kapitel 3 lernen wir, dass da Paulus sagt, den Aposteln Mehrzahl und Propheten Mehrzahl ist das Geheimnis des Christus offenbart worden. Nicht nur dem Paulus. Allen Propheten und Aposteln ist das offenbart. Und das Geheimnis des Christus ist Christus in Haupt und Gliedern. Christus in seiner Ausgestaltung, seiner Heilsgeschichtlichen. Und dann spricht er davon, dass wir in die Gottesgegenwart Zutritt haben. Hinzuführung heißt es wörtlich. Wir haben Hinzuführung und leider steht in den meisten Bibeln, du kannst nehmen, welche du willst, in den meisten Bibeln, wir haben die Hinzuführung zu ihm, weil wir an ihn glauben. Das ist zwar gut, aber zu wenig. Mein Glaube würde mir nichts nutzen, wenn er nicht treu gewesen wäre. Wir haben Hinzuführung in die Gottesgegenwart aufgrund seiner Treue, weil Christus treu war. Deswegen dürfen wir dahin. Das kann ich glauben. Das ist in Ordnung. Also er hat das gemacht, nicht ich. Ja, und deshalb kam dann der Aufruf beim letzten Mal, wo wir hier beim Kapitel 4 angefangen haben. Deshalb, weil das alles so ist, jetzt wandelt man würdig, ne, gemäß dieser Berufung. Also die Aufforderung, benimm dich ordentlich, damit man das auch erkennen kann, was du alles geschenkt bekommen hast. Und heute geht es darum, dass wir die Gnade, weil das alles Gnade ist, auch geschenkt bekommen haben. Und diese Gnade ist vergeben worden nach Maß. Und jetzt kann schon jemand vordenken, kann sagen, Moment, Gnade ist Gnade, was hat das mit dem Maß zu tun? Ja, lass dich überraschen. Wir wollen mal gucken, was uns das Wort Gottes dazu alles Schönes sagen kann. Gibt einen interessanten Vers, ich lese das mal Vers 7 nochmal, in einer etwas wörtlicheren Übersetzung, Epheser 4, 7, einem jedem aber von uns, dir und mir, wurde die Gnade gemäß dem Maß der Schenkgabe des Christus gegeben. Gemäß dem Maß der Schenkgabe des Christus. Was ist ein Maß, wissen wir alle, gell? Die Bayern trinken Bier in Maßen. Und es gibt noch andere Maße. Es ist also ein etwas Zugemessenes. Und jetzt kannst du fragen, ja, wieso? Die Gnade ist doch Gnade, gell? Es ist alles Gnade. Wo ist da das Maß? Wie will ich das messen? Wir lesen mal Römer 12, Vers 3 dazu. Und wer an seiner Bibel mitblättern will, kann das gerne machen. Ich mache das auch. Und wenn nicht, dann lehn dich zurück und genieß das Wort Gottes auch recht. Römer 12, Vers 3 ist ja noch so ein maßvoller Vers, in dem wir lesen, denn ich sage, durch die mir gegebene Gnade, jedem, der unter euch ist, nicht über das hinaus zu sinnen, vorbei an dem, was zu sinnen nötig ist, sondern darauf zu sinnen, dass er vernünftig sei. Und jetzt kommt der Satz, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zuteile. Es gibt also auch ein Maß des Glaubens, das zugeteilt worden ist. Hier im Epheserbrief lernen wir, die Gnade ist nach Maß zugeteilt, nach der Schenkgabe des Christus. Und wenn ich 2. Korinther 9, Vers 15 noch anfüge, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, das auch noch zu verstehen. 2. Korinther 9, Vers 15, da heißt es, ich aber habe von keinem, Entschuldigung, ich bin im falschen Buch, 2. Korinther 9, Vers 15, 9, Vers 15, Gnade ist dem Gott. Noch so ein seltsames Wort. Gnade ist dem Gott aufgrund seiner unbeschreiblichen Schenkgabe. So, und jetzt ganz langsam. Gott hat was geschenkt, eine Schenkgabe. Deswegen ist ihm auch Gnade, sage ich gleich noch was zu. Wir haben geschenkt bekommen, den Glauben nach Maß. Und wir haben geschenkt bekommen, Epheser 4, 7, die Gnade nach Maß. Wenn ich das alles zusammenrechne, würde das bedeuten, wie Titus 2, Vers 11 sagt, die Gnade ist auferschienen, Christus, was macht sie? Rettung bringend allen Menschen, Betonung nicht auf alle, allen Menschen. Also, was ist die größte Schenkgabe, die Gott überhaupt geschenkt hat? Wäre der Christus, gell? Sind wir uns einig. Christus ist die größte Schenkgabe, die er geschenkt hat. So, und dieser Christus hat mit Hilfe des Geistes in seinem heilsgeschichtlichen Auftrag jetzt die Aufgabe, als Haupt der Leibesgemeinde im Zusammenschnitt aller Bibeltexte, die dazugehören, sein Heilswerkzeug, nämlich das, wovon wir in Epheser 1, 23 schon gehört haben, der Leib des Christus in Haupt und Gliedern, das zuzubereiten für diese heilsgeschichtliche Aufgabe. Und um das zu erreichen, um ein Werkzeug benutzen zu können, muss dieses Werkzeug allen Erfordernissen entsprechen, wofür ich es brauche. Wenn ein Tischler hobeln tut, braucht er einen Hobel, gell? Ich kann mit dem Hobel aber keine Klöße machen in der Küche. Heute Mittag gibt es, glaube ich, welche bei uns. Und da brauche ich ein anderes Werkzeug für, gell? Also, oder ich will ein Kleid nähen, dann nutzt mich der Hobel überhaupt nichts. Da brauche ich eine Nähmaschine oder jemand, der das mit der Hand macht oder wie auch immer. Also jede Aufgabe erfordert ein Werkzeug. Wenn also hier ein Heilswerkzeug geschaffen wird, um Heilsgeschichte zu gestalten, bis hinein in die Vollendung, braucht es ein Werkzeug, was alles machen kann, was auf diesem Weg notwendig wird. Kann man das nachvollziehen? Gut. Wenn also hier davon die Rede ist, dass der Christus die größte Schenkgabe ist, dass die Gnade nach Maß geschenkt ist, dass der Glaube nach Maß geschenkt ist, dann muss ich doch mal in diese Richtung denken. Im Kapitel 10, 2. Korintherbrief 10, Vers 13, ist ja dieser direkte Satz, wir waren ja gerade in dem Kapitel, von dem es heißt, hier, wo Paulus sagt, wir aber werden uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern gemäß dem Maß des Wirkungskreises, welchen uns wer? Der Gott des Maßes zugeteilt hat. Und so weiter. Also Paulus nennt Gott den Gott des Maßes. Ein ganz wichtiger Satz, den müssen wir uns alle merken. Gott ist ein Gott des Maßes. Und wenn das stimmt, dann ist er nicht nur die Gnade zu bemessen, sondern auch das Gericht. Und das ist ja das ganz Wichtige für uns. Gericht ja, aber nicht maßlos, sondern angemessen. Das ist unter uns Menschen schon logisch. Wenn einer einen umbringt, hat er ein anderes Maß des Gerichtes, als wenn er einen silbernen Löffel klaut. Gell? Also der Richter wird das angemessen beurteilen. Und genauso macht es Gott auch. Also wir haben diese Zuteilung nach Maß. Und jetzt gibt es etwas, was nach Maß zugeteilt ist, was aus diesem Gnadenhandeln Gottes heraus geschieht, der in der Schenkgabe des Christus das geschenkt hat. Davon lesen wir zum Beispiel in Römer 12, Vers 6 etwas. Jetzt wirst du langsam merken, wo das hingeht, wenn es um das Maß der Gnade geht, die ja an sich Gnade ist, ja. Aber warum schreibt uns hier der Paulus, dass das nach Maß zugeteilt wird? Er hat vorher schon, zu Beginn seines Dienstes, in seinem Brief an die Römer, das war ja relativ früh, Da hat er schon mal Folgendes gesagt, 12 Vers 6 habe ich gesagt. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, gemäß der uns gegebenen Gnade, es sei Prophetie, so gemäß der Proportion des Glaubens, es sei Dienst, es sei das, es sei das, es sei das, er zählt ja eine ganze Menge auf. Wichtig ist der Anfang. Wir haben verschiedene, das Wort verschieden heißt eigentlich buchstäblich durchtragen. Wir haben etwas, was durchträgt, etwas, was für den Zweck gemacht ist, das durchgetragen werden kann. Wir haben Gnadengaben, wie gemäß der uns gegebenen Gnade, sagt Paulus hier. Die Gnade ist gemäß Maß geschenkt, Epheser haben wir gelesen, Vers 7, Kapitel 4. Der Glaube ist nach Maß zugeteilt. Hier, die Gnadengaben sind uns gegeben gemäß der Gnade Gottes. Würde doch heißen, es muss da Unterschiede geben. Es muss Unterschiede in den Gnadengaben geben. Wir reden gleich noch drüber. Bist du zufrieden mit deiner Gnadengabe? Hast du nur eine? Oder sind es vielleicht sogar mehrere? Denk mal drüber nach. Also eine Gnadengabe haben wir alle. Das ist die Liebe, gell? Römer 5, Vers 5. Die Liebe hat der Geist in unseren Herzen ausgegossen. Nicht reingekippt, sondern in den Herzen ausgegossen. Also die Gnadengabe haben alle. So, jetzt kannst du überlegen, gibt es noch mehr? Ja, sicher. Und vielleicht wird ja das auch hier noch deutlich werden. Aber denk dran, es ist geschenkt. Und wenn Gott uns eine Gnadengabe schenkt, dann gehört die uns auch. Also wenn du eingeladen bist irgendwo und nimmst was mit als Gastgeschenk, es soll ja vorkommen, und dann, wenn du wieder gehst, was macht dann der Gastgeber? Sagt er, hier, du hast mir eine Flasche Wein mitgebracht oder eine Pralinenschachtel, kannst du wieder mitnehmen. Das wäre ja Beleidigung, gell? Und, oder der, wenn du zu Besuch bist und du gehst dann sagst du zu dem Gastgeber, also gib mir mal mein Geschenk wieder, gell, was ich dir am Anfang gegeben habe. Das Essen war nichts bei dir, ich nehme das wieder mit. Selbst wenn dir das Essen nicht geschmeckt hätte oder du nicht zufrieden wärst mit dem Besuch, würde doch keinem einfallen, das Geschenk wieder mitzunehmen. Also, das wissen sogar die Kinder, gell? Wir haben ja heute jemanden unter uns, ein Kind, ganz aufmerksam mit seinem Buch. Wenn geschenkt ist, geschenkt, ja, den Spruch kennt man doch, geschenkt ist geschenkt. Ja, das wissen die Menschen, wissen das. Wenn Gott etwas schenkt, ja, dann ist es geschenkt. Dann nimm es doch so hin. Glaubst doch, dass es so ist. Und dann lebe damit, mit dieser Gnadengabe, die dir geschenkt ist. Und wir lesen mal 1. Petrus, weil der Petrus hat dazu auch was zu sagen. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 10. Ich finde das ja interessant, gell? Wie die Apostel, und ich werde nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, sich in solchen Dingen auch noch einig sind. Die reden immer dasselbe. Sicher mit anderen Worten, mit anderen Vorzeichen, unter anderen Bedingungen, zu einer anderen Zeit. Aber der Sinn ist immer dasselbe. 1. Petrus 4, Vers 10. Ein interessantes Wort, ich finde es gleich. Ja, so wie ein jeder, gell? Was weiß ich, wir sind 25 Leute, keine Ahnung, ich habe nicht gezählt, ein jeder von den 25, ein jeder eine Gnadengabe empfing, dient damit einander als ideale Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Ja, hoppla. Der Paulus redet hier in Epheser 4, 7, der Vers, der heute Morgen dran ist, davon, dass die Gnade gemäß Maß zugeteilt ist als Geschenk. Und jetzt sagt der Petrus, die Gnade ist vielfältig. Es gibt eine vielfältige Gnade. Merkst du was? So dieses Pauschalurteil zu sagen, ja, Gnade ist Gnade, gell? Ja, natürlich ist Gnade Gnade, aber offensichtlich gibt es da Unterschiede in der Auswirkung der einen Gnade bei den einzelnen glaubenden Gnadenempfängern. Es muss doch da Unterschiede geben, wenn er von verschieden redet und von Maß redet. Wenn uns hier solche Unterschiede aufgezeigt werden, muss es doch Unterschiede geben. Oder sind wir beide gleich, Bernhard, auch wenn wir jetzt Vegetarier sind zusammen, gell? Ja, nein, gell? Es gibt unterschiedliche Gnadengaben. Und das dürfen wir doch einfach zur Kenntnis nehmen. So, also dieses Maß, von dem hier die Rede ist, dieses Maß ist Ausdruck der Verschiedenheiten, der Wirkungen dieser einen Gnade. Nicht die Gnade ist verschieden, sondern ihre Auswirkung ist verschieden. Gott schenkt dir was als Gnade und dem anderen nicht. Der kriegt wieder was anderes. Das heißt, wir haben unterschiedliche Geschenke von ihm durch die gleiche Gnade. Das ist der Sinn dabei. Und um das noch deutlicher zu machen, wo dieser Unterschied liegt, da gibt es Glaubende, die leben ganz aus der Gnade. Oder ich habe mal geschrieben, die leben aus der totalen Gnade Gottes. Und da schrieb mir ein Leser zurück, es gibt nur die totale Gnade. Die Gnade ist immer total. Gell? Ja, natürlich, es gibt nur die eine Gnade, völlig klar. Aber wo ist denn der Unterschied? Was macht denn der Glaubende, der meint, er muss zu seiner Rettung noch was dazu tun? Welches Gnadenverständnis hat denn der Glaubende, der meint, sein Handeln macht ihn für Gott etwas wertvoller? Was hat er für ein Gnadenverständnis? Das ist doch für mich nicht total. Also wenn ich unter total verstehe, dass ich weiß, er macht alles und ich kann dazu nichts mehr hinzufügen, um das Ergebnis zu verbessern. Ich kann nur durch das Tun zeigen, dass ich glaube, dass das so ist. Das ist was anderes. Also wo ist jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden? Der eine lebt ganz aus der Gnade, er sagt, es ist alles Gnade. Und der andere sagt, Moment, ich muss da noch ein wenig mithelfen. Ich will euch das deutlich machen an einem Petruswort. Und wieder ist es Petrus, der uns da hilft. Das liest du nicht so schnell bei jemand anderem. 1. Petrus 2, Vers 20. Und dieser Apostel Petrus hat ja sicher genug erlebt. Den hat der Herr geschliffen, und zwar richtig geschliffen hat er den. Und aus dieser Erfahrung heraus kann Petrus das schreiben, was er hier schreibt. 1. Petrus 2, Vers 20. Und jetzt hör mal gut zu und denke und überleg mal, bin ich einer, der diese Gnade empfangen hat, von der hier die Rede ist? 1. Petrus 2, Vers 20. Denn was für ein Ruf ist es, wenn ihr als Verfehlende oder Sünder und deshalb Misshandelte ausharren werdet? Also was ist das für ein Ruf, wenn du sündigst und musst ausharren? Wenn ihr aber als Gutes Tuende und Leidende ausharren werdet, was ist das? Das ist Gnade seitens Gottes. Also ich sage es nochmal jetzt in Neudeutsch. Wenn du silberne Löffel geklaut hast und deshalb eine Strafe auf dich nehmen musstest, ein Vorbestraf bist, gell, und deswegen leiden musst, weil der Arbeitgeber, wo du dich bewerben tust, liest, du bist vorbestraft. So ging mir das, als ich hier im Westen anfing, vor, wann war das, 40 Jahren oder 38 irgendwann. Ich war vorbestraft, weil ich in der DDR im Gefängnis war. So, jetzt musste ich denen erklären, warum ich vorbestraft bin. Nicht, weil ich silberne Löffel geklaut hatte, sondern wegen meinem Glauben. Gell? Und dann haben die gesagt, ja, das ist okay. Ne? Und das hat keinen interessiert. Also habe ich die Arbeit gekriegt. Wenn aber da drin steht, du hast silberne Löffel geklaut und bist deswegen vorbestraft und jetzt musst du leiden, weil du keinen Arbeitsplatz kriegst. Ja, da sagt dir Petrus doch, was ist das für ein Ruf, wenn du leidest, weil du geklaut hast? Ich sag's mal so, gell? Pah, selber schuld, könnte man sagen, jetzt menschlich gesprochen. Aber wenn du leiden tust, weil du Gutes getan hast, weil du Leiden tust, weil du deiner Glaubensüberzeugung gefolgt bist, um bei dem Beispiel zu bleiben, weil du Leiden tust, weil die Umwelt nicht akzeptiert, dass du in der Treue des Christus stehst und deswegen Leiden tust, sagt er, was ist das? Das ist Gnade seitens Gottes. Und jetzt kannst du mal durch die Reihen der Glaubenden gehen und kannst mal jeden Einzelnen fragen, was er davon hält, wenn Gott ihm sozusagen etwas in sein Leben hineinordnet, ob das Krankheit, Familienproblem oder irgendwas anderes ist, ob das akzeptiert wird als Gnadenwirken Gottes, nach dem Motto, alles ist Gnade. Das ist das leicht gesagt. Gell? Und wenn jemand meint, der kann gut reden, ich will das jetzt nicht ausdehnen, dann brauchst du nur mal das Leben dessen zu analysieren, der davon redet, ob es da solche Dinge gibt. Und dann wirst du merken, es ist so und dann gilt auch das Wort. Aber viel wichtiger ist doch dein eigenes Leben. Wie gehst du damit um? Kannst du das als Gnade seitens Gottes einordnen, das Üble, was in deinem Leben auftaucht, egal was das ist? Und wenn du die anderen Glaubenden fragst, die da draußen rumlaufen, die dann verzagt sind, zweifeln, Gott Vorwürfe machen oder fragen, warum gerade ich, dann siehst du, der lebt offensichtlich nicht ganz aus der Gnade oder in der totalen Gnade, um das Wort nochmal zu gebrauchen. Und hier sehen wir diesen Unterschied. Die Gnade, das Gnadenmaß, das zugeteilte Gnadenmaß ist offensichtlich verschieden. Ausdruck sind die Gnadengaben des Einzelnen, die er hat. Und 1. Korinther 12, Vers 4, will ich noch dazu lesen, damit ich das nicht vergesse. 1. Korinther 12, Vers 4, ein wichtiges Wort in diesem Zusammenhang noch, wenn Paulus es sagen darf. Es sind aber unterschiedliche Zuteilungen von Gnadengaben. Aber es ist derselbe Geist. Also derselbe Geist geht unterschiedlich um mit den Gnadengaben. Und jetzt, ich möchte die Leute überhaupt nicht einteilen. Ihr wisst, wie ich darüber denke. Ich sehe nur die Unterschiede. Und ich kann nicht sagen, wer gehört wohin. Wichtig ist für uns persönlich, dass wir für uns persönlich gewiss sind, alles, was mir in meinem Leben passiert, entspringt dem Gnadenhandeln Gottes. Und damit darf ich leben, egal was das ist. Und versteht ihr, wenn du das geschenkt bekommen hast, dann geht es dir viel, viel besser als demjenigen, der ständig überlegen muss, habe ich was falsch gemacht, weil ich jetzt von Gott gestraft bin. Kommt ein Bruder zu mir und sagt, meine Frau ist epileptisch und ich bin schuld. Ja, wieso das? Ja, ich habe in meinem Leben so viel falsch gemacht und das ist jetzt die Strafe Gottes für mich. Gell? Da sehe ich, dass dieses Gnadenverständnis, von dem wir gerade sprechen, nicht vorhanden ist oder sehr mangelhaft. Denn Gott straft nicht deine Handlungen mit der Krankheit einer Frau, gell? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich wüsste kein einziges Beispiel in der Schrift, wo das so ist. Die Familie ist sicher betroffen. Denk an David, das Kind ist gestorben, gell? Und solche Dinge, die kannst du aber nicht eins zu eins umsetzen in das Gnadenhandeln Gottes, in dieser Weise, wie ich eben an diesem Beispiel gezeigt habe. Und deshalb, und jetzt kommt ja dieser, wenn wir weitergehen in dem Text von heute Morgen, eine interessante Aufteilung hier. Und wir müssen die Verse 8 bis 10 zusammenlesen, weil das ist ein einziger Faden, das hängt alles zusammen. Ab Vers 8 bis 10, jetzt kommt dieses Zitat, was wir eingangs schon hörten, Psalm 68, 19. Da sagt Paulus, darum, warum denn? Darum. Er sagt, die Gnade ist zugeteilt nach Maßen, ist eine Schenkgabe, haben wir eben gehört. Darum sagt er, weil das so ist, der Hinaufgestiegene in die Höhe nahm Gefangenschaft gefangen und gab den Menschen Gaben. Aber das, er stieg hinauf, was ist es, wenn nicht dass er auch hinabstieg in die unteren Teile der Erde. Und Schlussfolgerung, der Hinabgestiegene selbst ist auch der Hinaufgestiegene, oben, über all die Himmel, auf dass er das All vervollständige. Schwere Worte, gell? Da muss man eine Weile drüber nachdenken. Dafür sind wir hier. Also, ganz langsam. Es gibt einen, der ist hinaufgestiegen. Das war Christus. Er hat Gefangenschaft gefangen geführt und hat was gegeben, auch der Christus. Aber er ist nicht nur hinaufgestiegen, sondern auch hinabgestiegen. Und beide Wege, nämlich hinauf und hinab, dienen der Vervollständigung des Alls. Jetzt kannst du Amen sagen und hast verstanden. Oder wir müssen noch ein bisschen drüber reden. Ich denke, letzteres macht Sinn. Also, der Hinaufgestiegene. Wie hat Karl Geyer gedichtet, was hinauf steigt, so ähnlich, muss schon mal da gewesen sein. Gell? Weil es kann nichts hinaufsteigen, was nicht von oben kommt. Das ist ein mutiger Satz, der da gedichtet hat. Und aber genau das steht ja auch hier. Also der Hinaufgestiegene ist auch der Herabgestiegene. Also wie nur kannst du hinaufsteigen nach diesem Denkmodell, wenn du vorher herabgestiegen bist? Das ist vielleicht in unserer dreidimensionalen Welt nicht immer der Fall. Ich kann auch mal hinaufsteigen, wenn ich nicht vorher schon da oben war auf dem Berg. Gell? Aber wir reden ja über Heilsgeschichte, über Gottesdenken, über Quellen der Gnade und damit ganz persönlich über das Wesen Gottes. Und das Wesen Gottes am Anfang war eben ganz oben, um das mal so auszudrücken. Und alles, was wieder hinauf will, muss vorher da rausgekommen sein. Römer 11, 36, aus ihm ist das ganze All. Deswegen muss es wieder hinein in ihn. Wenn es also heruntergestiegen ist, dürfte es wieder hinaufsteigen. Es war vorher oben. Und wenn wir wissen, dass Paulus sagt, unsere Mutter ist das Jerusalem droben, gell? Musst du ja wohl mal da gewesen sein, in diesem Jerusalem droben, wenn das unsere Mutter ist. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Nochmal hier ganz langsam. Wir lesen mal 1. Timotheus 3,16, ist ja der berühmte Vers, der trotz unterschiedlicher Auslegung aber hier dieses Thema trifft. 1. Timotheus 3, Vers 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis des Gottwohlehrens. Ein anerkannt großes Geheimnis. Wovon handelt es? Der geoffenbart wurde im Fleisch, der gerechtfertigt wurde im Geist, gesehen von den Engeln, geheroldet oder verkündet in den Nationen, geglaubt in dem Kosmos und hinaufgenommen in Herrlichkeit. Ja, wer wird das wohl sein? Natürlich der Christus. Und wenn ich ihn in der heilsgeschichtlichen Vollendung angucke, dann ist auch die Leibesgemeinde dabei. Würde also bedeuten, das Hinaufnehmen geschieht in Herrlichkeit. Ja, warum denn? Was ist denn das Ziel des Hinaufnehmens? Wo geht es denn hin? Es geht in die Herrlichkeit, ganz klare Sache. Also muss das Hinaufgenommene auch herrlich sein, sonst könnte es nicht hinaufgenommen werden. Und das ist doch wieder sowas, Heinz sagt manchmal, wir brauchen ein bisschen Praxis, wenn es um das Bibelwort geht. Ja, natürlich ist das nichts Praktisches, wenn ich weiß, ich habe Gnadengaben, wenn ich mein Ziel kenne, wenn ich weiß, wenn das Hinaufnehmen Herrlichkeit erfordert, dann müssen wir da herrlich sein in ihm. Kann ich damit leben? Ist das was für mich, was ich die nächste Woche brauche, um das zu wissen? Gell? Das ist für mich Praxis pur, all das, was uns geschenkt ist. Und wenn wir Philipper 2 die bekannten Verse nochmal lesen, zunächst mal 6 bis 8, Philipper 2, Vers 6 bis 8, da ist doch beschrieben, wie das bei dem Christus war. Nummer 2, Vers 6 bis 8, wenn er hier sagt, der in Gestalt Gottes anfing und es nicht als einen Raub betrachtete, Gott gleich zu sein. Er fing in Gestalt Gottes an, war ihm gleich. Das wird ja heute schon geleugnet, hier und da. Sondern er hat sich selbst entleert, nahm Sklavengestalt an. In Gleichheit der Menschen wurde er im Äußeren als Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst, gehorsam werden bis zum Tod, ja zum Tod an diesem Fluchholz am Pfahl auf Golgatha. Also, was war hier? Er war Gott gleich. Christus war Gott gleich. In Gestalt Gottes fing er an. Betrachtete diese Gleichheit nicht als Raub, indem er das festhielt, sondern hat diese Gleichheit verlassen und hat sich erniedrigt. Er wurde entleert. Das hier war die zweite Entleerung. Die erste Entleerung, Herausgabe der gesamten Schöpfung. Zweite Entleerung, seine Leibesgemeinde wurde aus ihm herausgerissen. Und wenn ich das noch weiter sehen will, kannst du hier auch die Erniedrigung als eine Entleerung betrachten, nämlich das Herabsteigen auf die menschliche Ebene. Würde also heißen, der, wie es weiter heißt, Kapitel 2, ab Vers 9, der darum hat Gott ihn übererhöht, steht da. Darum hat Gott ihn übererhöht und ihm den Namen in Gnaden geschenkt, der über jedem Namen ist. Das ist das Ergebnis. Also weil er herabgestiegen ist, wurde er jetzt übererhöht, sagt Paulus hier, Philipper 2, Vers 9. Und jetzt das heilsgeschichtliche Ziel, dass alle Knie sich beugen, alle Zungen bekennen, dass Christus Herr ist zur Herrlichkeit Gottes. Das ist das Ziel. Also die Erniedrigung, der Herabstieg, hat zum Ziel, die Herrlichkeit Gottes zu vermehren, deutlich zu machen. Und wenn wir in unserem Leben als die Gnadenempfänger durch solche Herabstiege ebenfalls dazu beitragen dürfen, die Herrlichkeit Gottes zu mehren, ist das ein Riesenfurcht, wenn ich das glauben darf. Würde also bedeuten, wenn deine Gnadengaben, die du geschenkt hast, wenn du das als Geschenk verstehst und alles als Gnade seitens Gottes, wie Petrus sagt, betrachten kannst, dann wirst du durch diesen Geschenken Glauben natürlich auch die Herrlichkeit Gottes vermehren. Was wollen wir mehr? Und wenn der Christus hier von seinem Herabstieg die Rede ist, dann liest du doch hier im Vers 10, wo ist er hinaufgestiegen? Über alle Himmel. Das ist mir ganz wichtig. Wir kennen ja vielleicht die Sicht der Dinge, dass man sagt, Gott wohnt im Himmel und die Wohnung Gottes ist im Himmel. Und würde bedeuten, Himmel sind geschaffen, Gott wohnt innerhalb der Schöpfung. Ja, also nach meinem heilsgeschichtlichen Verständnis ist der Thron innerhalb der Schöpfung. Das Arbeitsgebiet Gottes, sein Büro oder seine Werkstatt, die ist innerhalb der Himmel, das ist völlig klar. Aber das heilsgeschichtliche Ziel, Herrlichkeit Gottes und seine Gegenwart im Wohnbereich, um das mal so zu nennen, ist über den Himmel. Epheser 4, Vers 10, ein ganz wichtiger Vers. Er ist durch alle Himmel durchgegangen. Alle Himmel. Lufthimmel, erster Himmel, zweiter Himmel, der Himmel, mehr weiß ich nicht, das war der dritte, gell, wo Paulus war, zumindest an ihm dran, Paradies Gottes, also Paradies Gottes, Neues Jerusalem, Aufenthaltsort der geheiligten, gerechten Geister und so weiter, Hebräer 12, alles innerhalb der Himmel. Auch die bösen Geister sind dort. Das Handeln Gottes, die Heilsgeschichte spielt innerhalb der Himmelstadt und der Erde. Die Heilsgeschichte findet innerhalb der äonischen Zeiten statt. Die Heilsgeschichte ist nicht in der Herrlichkeit Gottes, sonst wäre es keine Heilsgeschichte. Wenn was heil werden muss, ist es noch nicht herrlich. Und da musst du immer dran denken, wir haben am Mittwoch im Hauskreis auch darüber gesprochen, wenn es um das Wort ewig geht, was ja äonisch heißt, also zeitbegrenzt. Die Bibel spricht über Heilsgeschichte, Wir bewegen uns mit allen Aussagen der Schrift innerhalb der Heilsgeschichte. Und solche Verse hier, Epheser 4,10, machen deutlich, da ist noch was außerhalb der Heilsgeschichte. Da ist was oben drüber. Das heißt, die Vollendung, die Herrlichkeit Gottes ist außerhalb der Schöpfungszeiträume. Gott ist, hat mit Schöpfung nichts zu tun. Er ist der Schöpfer in seinem Sohn, dem Christus. Und deswegen, das Ziel ist die Herrlichkeit. Also der ist der Herabstieg des Christus, hat das einzige Ziel, dass er auch wieder hinaufsteigt. Und in diesem Weg des Herabsteigens und Hinaufsteigens wird die Heilsgeschichte vollendet. Das ist sowas von einfach, wenn ich das glauben darf. Und jetzt bin ich da hineingenommen. Und jetzt kommt dieser interessante Ausdruck hier. Er hat Gefangenschaft gefangen genommen. Wir haben ja hier mathematisch gebildete Leute unter uns, gell? Und jeder kennt den Spruch vielleicht auch noch aus seiner Volksschule oder Gymnasium. Minus mal Minus gibt Plus, gell? Jetzt heißt es hier Gefangenschaft, gefangen nehmen. Gefangenschaft ist eigentlich was Negatives. Wenn aber die Bibel mir an der Stelle sagt, Gefangenschaft gefangen nehmen, und ich rechne das mathematisch um, müsste ich also sagen, aus gefangen genommener Gefangenschaft kann nur Freiheit werden. Das wäre Minus mal Minus gibt Plus. Jetzt ist da natürlich ein Hebraismus, eine sogenannte hebräische Redensweise aus dem Alten Testament, findest du in Richter 5, Vers 12, nochmal Psalm 68, 19, da kommt das ja her. Ich lese klar schon mal die wenigen Worte, die dafür wichtig sind. Wenn das also so ist, muss ich sagen, dann würde das so bedeuten, wir haben Gefangene gemacht, irgendwo im Krieg, und die nehmen wir jetzt mit und halten sie als Gefangene bei uns. Würde also bedeuten, die sind gefangen worden, aus der Freiheit heraus und hineingestellt in die Gefangenschaft, Gefängnis, Straflager, Arbeitslager, was weiß ich, was alles gibt. Das passt doch nicht hier zu diesem heilsgeschichtlichen Bild. Wieso schreibt Paulus so etwas? Jetzt müssen wir diesen Hebraismus, der in der buchstäblichen Auswirkung unter den Menschen, wenn es um Krieg geht und Gefangennahme Gefangener, auf die Höhe der Heilsgeschichte heben. Das heißt, auf die geistliche Höhe der Heilsgeschichte bringen, um festzustellen, wie wirkt sich Gefangennahme auf der Höhe der Herrlichkeit Gottes aus. Und ihr kennt vielleicht den Spruch, den ich auch schon mal gesagt habe, Sklaverei Jesu ist höchste Freiheit. Resultieren aus dem Sklaven im Alten Bund, der mit dem Friem am Türbalken da das Ohr durchlöchert kriegt, weil er sagt, ich will bei meinem Herrn bleiben, besser kann es mir nirgends gehen. Also der Christus ist unser Herr, wir sind seine Sklaven und diese Sklaverei Jesu ist höchste Freiheit. Wenn also der Christus Gefangene macht für sich, für seinen heilsgeschichtlichen Krieg, in Anführungszeichen, wenn er Gefangene macht für seine heilsgeschichtliche Arbeit, die er tut, zusammen mit seinem Leib, würde das doch bedeuten, dass die in der Gefangenschaft des Christus die höchste Freiheit erleben, die es überhaupt gibt. Also wenn der Christus Gefangene macht, führt er sie gefangen in seine Freiheit. Das heißt, in der Freiheit gefangen sein ist höchstes Ziel der Schöpfung. Denn wenn die ganze Schöpfung in der Freiheit gefangen ist, ist sie wirklich frei. Es gibt keine größere Freiheit als die in der Gefangenschaft des Christus. Verstehen wir den Gedanken? Dieses plumpe, irdische Bild des Krieges, des Machers von Gefangenen und dann das Straflager auf dieser höheren Ebene würde bedeuten, dass sie aus diesem niederen Zustand heraus gefangen wurden, hinein in die Gefangenschaft, nämlich die Herrlichkeit Gottes in Verbindung mit Christus. Und das ist eine Verbesserung, um es einfach auszudrücken. Also Gott oder der Christus führt die Gefangenen in seine Freiheit gefangen. Und damit sind sie wirklich frei. Das wäre das Ergebnis. Und jetzt könnten wir über die große Wolke von Zeugen reden. Wir könnten lesen in Matthäus 27, Vers 52 und 53, wo gesagt wird, nach seiner Auferstehung gab es ein Erdbeben, die Gräber, die Gedächtnisgrüfte wurden aufgetan und die gestorbenen Heiligen kamen heraus und gingen in die Stadt und wurden von vielen gesehen. Dann lesen wir bei Paulus noch, dass er in 1. Korinther 15,6 ihn, den Christus, den Auferstandenen, sogar mal 500 auf einmal gesehen haben. Also nach seiner Auferstehung ist was passiert. Und wenn ich jetzt diesen Psalm jetzt und diesen Gefangenschaftsgedanken noch einmal aufgreife und zusammen mit den Gaben sehe, um die es geht, muss ich also sagen, im Psalm 68, 19 heißt es, du steigst hinauf zur Höhe. Zweitens, du führst Gefangenschaft gefangen. Drittens, du nimmst oder empfängst Gaben von Gott inmitten der Menschen. Der Psalm dreht das rum mit den Gaben. Der Paulus hat diesen Psalm hier zitiert und sagt, er gibt Gaben. Der Psalm eigentlich sagt, der Herabgestiegene nimmt Gaben von Menschen mit beim Hinaufstieg. Das ist was anderes. Also Paulus legt hier neutestamentlich denkend in der Heilsgeschichte das ganz praktisch persönlich für mich aus, weil er sagt, der gibt dir Gaben, damit du, wenn du in den Spiegel guckst, nicht unzufrieden sein musst.
Beispiel Abraham hat die Gefangenen der Könige für sich gefangen, eingefangen. Den Lot, der war jetzt wieder beim Abraham und war frei.
Danke für das Beispiel, genau. Und wenn Abraham als Bild auf den Vater und vielleicht auch den Christus dienen kann, was war ja dann eher der Isaak, dann siehst du, wie sich das auswirkt. Also, du steigst hinauf, du führst Gefangenschaft gefangen, minus mal minus, gell? Du bringst die Leute in die Freiheit, könnten wir auch sagen, und du nimmst Gaben inmitten der Menschen. Ja, er hat doch welche mitgenommen. Ich habe es da eben erklärt, Matthäus 27, das war doch der Anfang. Nach seiner Auferstehung hat er von den Menschen Gaben mitgenommen. Gott hat ihnen schon welche gegeben. Der Leib des Christus wurde nach und nach vervollständigt. Und wenn ich das jetzt mal ganz buchstäblich in das irdische Wirken des Christus hineinnehme, diese drei Punkte und diese Verse hier, Epheserbrief Kapitel 4, Vers 8, 9 und 10, darunter liege, unter diesem Psalm, also du steigst zur Höhe hinauf, du führst gefangen, du nimmst Gaben inmitten der Menschen. Vers 8, nach seiner Auferstehung hat Christus was gemacht? Er ist hinaufgestiegen. Vorher hat er noch die Maria getroffen, Johannes 20, 17. Und was sagt er zu ihr? Fass mich nicht an. Lass dir nicht einreden, dass da steht, fass mich an. Es gibt keine Handschrift, die einigermaßen akzeptiert ist, wo das so steht. Alle wichtigen Handschriften und jedes Schnippel, was halbwegs Wert hat, schreibt, fass mich nicht an. Das ist so, weil ich kenne auch die andere Seite, die dagegen argumentiert. Fass mich nicht an. Warum? Er war noch nicht beim Vater, sagt er doch selber. Ich war noch nicht beim Vater, sagt er zu Maria. Was hat er anschließend gemacht? Wenn er sagt, ich war noch nicht beim Vater, ja, dann ist er wohl hingegangen. Denn nach Hebräer 9, Vers 12, der heilsgeschichtlichen Ordnung der Opfer in Israel, war es notwendig, dass wenn ein Opfer wirksam werden musste, musste das Blut ins Allerheiligste getragen werden, Yom Kippur einmal im Jahr vom hohen Priester. Und das war das Vorbild für das, was Christus macht. Er musste im oberen Heiligtum sein Blut, den Wert seines Blutes darbringen, damit Gott die Rechtsgrundlage zur Ausübung seiner Heilsgeschichte hatte. Fass mich nicht an, ich muss erst da hoch. Warum er der Maria vorher erschienen ist, das weiß ich auch nicht. Aber ich lerne hier draus, dass wenn das nicht da stehen würde, ich nicht wüsste, dass er vorher noch mal da gewesen ist. Das würde uns sonst fehlen, diese Information, verstehst du? Und jetzt wissen wir, er ist direkt nach seiner Auferstehung ist er zum Vater gefahren, durch alle Himmel hindurch, Vers 10 haben wir eben auch gelesen, Epheser 14, durch alle Himmel hindurch und hat den Wert seines Blutes dargebracht. Und dann stieg er herab. Und was passiert dann? Schon gesagt, er erscheint den 500, er erscheint dem Thomas, er geht durch zwei Türen, er macht noch was. 1. Petrus 3, 22. Er ging in die unteren Orten der Erde, um was zu machen? Um denen zu predigen, die in den Tagen Noahs ungehorsam waren. Ja, das ist toll, gell? Er predigt im Totenreich, ja, wenn die alle tot sind und verfault und was weiß ich, ja, seit 2000 Jahren oder seit Noah, das war ja noch viel länger. Das kann doch nicht sein. Hat er da den Maden gepredigt oder dem Humus oder was, gell? Muss doch mal normal denken. Entweder ist das ein Märchenbuch, was ich hier heute Morgen predige, was du in der Hand hast, dann können wir es zumachen, gell? Da gibt noch schönere Märchen. Ja. Oder das ist Wahrheit, dann dürfte ich es bitte so nehmen. Also, er hat da gepredigt und deswegen glaube ich, du kannst was anderes glauben, glaube ich, dass die Leibesgemeinde auch nach ihrer Hinaufnahme, und das geschieht ja einzeln schon seit 2000 Jahren, die Fähigkeit hat, dort das Wort zu verkünden. Und deswegen werden auch die unter der Erde, haben wir schon drüber gesprochen, seine Herrlichkeit preisen. Wie sollten sie es sonst tun? Gut, also, diese Gaben, die damit in Verbindung stehen, sind insofern noch wichtig, dass, wie wir hier lesen, im letzten Vers, den will ich nicht auslassen, von heute Morgen, er sagt, er selbst gibt die einen als Apostel, die anderen gibt er als Propheten, die anderen als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Heinz hat vorhin gesagt, ist das Gleichgewicht geworden, wo sind die? Gell? Einfache Frage, schwere Antwort oder umgedreht. Gibt es noch Apostel, Apostello, Absenden? Wir meinen nicht die Apostel von der Neuapostolischen Kirche, gell? Und die maßen sich etwas an, was sicher nicht schriftgemäß ist. Apostello heißt es ein Abgesandter. Es gibt sicher Gemeinden, die gewisse Leute absenden, um irgendwo das Wort zu verkünden, sprich Mission. Könnte ich durchaus darunter verstehen. Die Apostel, die Grundlage sind, über die reden wir noch wahrscheinlich beim nächsten Mal, die Apostel, die Grundlage sind, die gibt es nicht mehr. Die Grundlage ist gelegt. Die 12 Apostel, Jesus als Grundstein, das ist fertig. Aber die danach Ausgesandten, die gibt es sicher noch. Dasselbe mit den Propheten. Wo sind die Propheten? Paulus sagt, der Geist der Propheten ordnet sich den Propheten unter im Korintherbrief. Ja, welche Propheten ordnen sich welchen Propheten unter? Die Propheten erster Ordnung, so nenne ich sie gerne, die Propheten, die das Wort Gottes aufgeschrieben haben, von dem wir heute leben, die sind fertig im Sinne von vollendet in ihren geistlichen Wirkungen. Und heute machen wir als Propheten, die das Wort Gottes prophetisch auslegen, nichts anderes, als dass wir uns dem Geist dieser Propheten, das ist ja der Geist Gottes, unterordnen und das Wort Gottes erklären, auslegen, prophetische Vorhersagen unter Umständen machen, die wortbegründet sind, wohlgemerkt, keine Fantastereien oder andere Dinge. Und damit ist klar, dass es das alles noch gibt und ich will den Evangelisten nicht auslassen, den brauchen wir. Denn Paulus sagt in Römer 10, wie sollen sie glauben, wenn sie nicht gehört haben? Aber wie evangelisieren wir denn heute? Bringt das was? Ich bin 30 Jahre von Haus zu Haus gegangen, auch hier im Ort. Null Ergebnis. Null Ergebnis. Das war zwar eine andere Glaubensrichtung, die ich da vertreten habe, aber geh doch mal und verkauf Staubsauger. Oder geh mal und mach Werbung für die Predigt von heute Morgen, hier in Salzhausen, in jeder Wohnung. Du wirst staunen, wie viele Leute kommen am nächsten Sonntag. Gell? Wahrscheinlich niemand. Also diese Form der Evangelisation hat keine Wirkung. Ich habe die Woche in der New York Times einen Artikel gelesen von den Mormonen. Und da hieß es, die Mormonen strengen sich sehr an, durch ihre Missionstätigkeit Leute zu gewinnen. Aber Ergebnis, 75% aller Mormonen sind in ihren eigenen Familien durch Geburt dazugekommen. Und von den übrigen 25% sind die meisten durch persönliche Kontakte, eben Verwandtschaft, Arbeitsplatz, Freunde dazugekommen. Verschwindend gering ist die Zahl derer, die durch völlig fremdes Ansprechen Mormonen geworden sind. Und dieses Prinzip ist beim Zeugen Jehovas so und bei allen anderen auch. Und wenn wir uns einbilden, mit unserer Evangelisation da was zu erreichen auf diese Weise, glaube ich, geht das schief. sondern wir müssen andere Wege nutzen heute. Das Wort muss verkündet werden auf andere Weise, nämlich auf eine Weise, die in unserer modernen Gesellschaft in Anführungszeichen auch ankommt, also die Möglichkeit besteht. Und ich habe durch meine Internetarbeit und durch das, was ich machen darf, weil der Herr mir das geschenkt hat, viel, viel mehr Leute erreicht als in den 30 Jahren als Zeuge Jehovas. Das kann ich euch bestätigen. Und deshalb müssen wir andere Wege benutzen. Natürlich kannst du Handzettel verteilen und dich auch in den Friedhof stellen. Das gehört alles mit dazu. Wer das will, soll das machen. Aber glaub nicht, dass du damit die Welt retten kannst, sondern wir brauchen persönliche Kontakte. Wir brauchen genau das, was die Sekten uns vormachen. Brauchen auch wir als die sogenannten Alpha-Söhne. Ich mag das Wort ja nicht. Aber das ist bei uns ja ein wenig Mangelware. Also wir müssen mal schauen, wo sind Menschen, die für das Wort offen sind, in meinem Beziehungskreis. Das sind die, die ich ansprechen muss. Und deshalb bin ich in diesem Kreis ein Evangelist. Ja, ihr seht, das ist ein sehr umfangreiches Thema. Eine Stunde ist zu wenig. Wir haben aber nur eine. Und deshalb möchte ich zusammenfassend sagen, die Verse hier über die Gaben des Hinauf- und Hinabgestiegenen ist für mich ein ganz praktisches Beispiel dafür, wie ich für mich in meinem Glaubensleben Kraft schöpfen kann, wissend, dass er mir alles geschenkt hat. Und dass ich jetzt aus Dankbarkeit versuche, A, ordentlich zu leben und B, der unsichtbaren Welt ein Zeugnis zu geben davon, dass ich glauben darf, dass auch das eine Gnadengabe ist, wenn mir es nicht gut geht oder ich eine Krankheit habe oder ein Problem. Nimm das mit hinein. Und wenn du das kannst, dann bist du jemand, der ganz aus der Gnade lebt. Amen. Amen.